Hallo Eike, hallo Klaus.
Ja, hallo Mirja.
Ja, im letzten Teil haben wir uns über das gute Leben unterhalten und haben uns dann eigentlich während des Podcasts entschieden, dass wir spontan abbiegen. Den ersten Teil haben wir viel über Selbstsorge gesprochen und was wir uns als Mensch an sich von einem glücklichen Leben vorstellen, haben aber ziemlich schnell auch gemerkt, da gehört noch mehr dazu, auch das soziale Umfeld und die Lebensstrukturen, in denen wir uns bewegen. Ich würde gern auch unsere Zuhörer noch mal kurz mit reinholen. Selbstsorge war ein Punkt, der sehr stark von uns besprochen wurde. Was habt ihr für euch mitgenommen, so an Dingen, die wir heute auch noch mal als Grundlage mit anbringen sollten?
Wir haben ja angefangen mit dem Thema Selbstoptimierung, gemerkt, dass das ein aktueller Trend ist. Dann war die Frage, wie muss man das einordnen? Das ist ein Konsumtrend, wo wir gelehrt werden sollen, dass wir noch gesünder, optimierter mit unseren Körpersäften und aber auch mit unserer Psyche umgehen. Also so etwas wie die Wellnesswelle in den 90er Jahren, in neuen Schläuchen. Und ich bin dann darüber zu der Frage gekommen, gibt es aber nicht andere Formen, weil diese Selbstoptimierung, steckt so ein Leistungsbegriff dahinter, und habe mich dann mal umgeguckt und fand bei Michel Foucault, dem französischen Philosophen, diesen Begriff der Selbstsorge. Und Selbstsorge heißt eigentlich, so hat er es in Griechen abgelesen, dass ich mich um mich selbst sorgen soll, dass ich also nicht nach irgendeiner inneren Mitte oder sowas, aber dass ich mich um mich selbst sorgen soll, gucken soll, wie geht es mir, wie kann es mir besser gehen, dass ich Selbstveränderung für mich immer lebe und wichtig finde, und dass das möglicherweise ein Schlüssel sein kann, über diese Sorge für sich tragen und tragen können, für sich selbst verantwortlich sein auch, für sich selbst sorgen und Sorge tragen können, dass das dann der Schritt ist, der dahin führt, wie wir uns um die Gesellschaft und um die Umwelt sorgen können, kümmern können. Und da sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir so den Eindruck hatten, dass da ja der große Resonanzbruch ist in den letzten Jahrzehnten, dass wir über diese Umweltthemen reden und wir eine merkwürdige Diskussion haben, dass man Klimawandel nicht anerkennen möchte in vielen Bereichen unserer Gesellschaft und dass da offensichtlich zwischen uns und Natur oder Umwelt ein riesiger Resonanzbruch eingetreten ist und woran das liegen mag. Also was in unserer Birne nicht funktioniert, dass wir uns nicht vernünftig mit Klimawandel auseinandersetzen.
Ja, das ist doch ein schöner Einstieg jetzt auch, um den Bezug auch zum Miteinander und zum Hier und Heute, was passiert da draußen, herzustellen. Du sagst Klimawandel. Ein gutes Leben kann hier nicht heißen, ich spalte mich jetzt von dem kompletten Klimanotstand da draußen ab und mach mein Ding. Da kann man überhaupt gut leben mit einem schlechten Gewissen zu dem Thema?
Das ist eine tolle Frage. Ja, genau. Kann ich, wenn das Bestreben ist, ich will das Beste aus meinem Leben machen oder ich will ein gelingendes Leben haben, dann gehört, würde ich behaupten, ein gutes Gewissen, gar nicht so sehr jetzt in so einem moral-theologischen Sinne, dass man nicht auch mal was Verbotenes tun darf, sondern dass man mit sich im Reinen ist, gehört doch zwingend dazu. Ich kann eigentlich nicht ein gutes Leben oder zufrieden sein, wenn ich weiß, dass ich mit dem, was ich tue und lasse, die Welt verschlechtere oder das Leben für meine Mitmenschen verschlechtere. Das ist ja eine neoliberale Story, die uns jetzt seit Jahrzehnten erzählt wird, dass wir, dass jeder Individualismus, Megatrend, jeder tun und lassen kann, was er will. Das ist natürlich kompletter Unsinn und führt direkt in die Katastrophe. Wenn jeder tut und lässt, was er will, gibt es keine Gemeinschaft, gibt es keine Gesellschaft, gibt es keine funktionierenden Strukturen, mit denen ein erträgliches Leben überhaupt nur denkbar wäre. Ja, diese Schwundform des Liberalismus ist Teil des Problems, behaupte ich jetzt mal so.
Um das mal so ein bisschen plastisch zu machen oder mit plastischen Begriffen auszustatten. Wir haben in den 80er, 90er Jahren, ich natürlich auch, so gelebt, dass wir möglichst viel konsumiert haben. Und dass wir zu Konsumenten, ich sag mal vorsichtig, erzogen worden sind über Massenmarketing, Massenmärkten und so weiter und so fort. Und man könnte das, was wir in den 80er, 90er Jahren, wir entdecken die Welt, die Flüge werden immer günstiger, wir haben immer mehr Zeit und Geld, Urlaub zu machen. Wenn man sich das mal ein bisschen aus der Distanz betrachtet, könnte man sagen, das Leben in dieser Konsumgesellschaft bestand auch darin, möglichst intensiv etwas rauszunehmen, uns etwas zu holen, das nächste Land, wo wir noch nicht waren, zu erbeuten und zu sagen, ja, wir waren da, wir sind gelandet, wir waren da im Hotel. Und tatsächlich Realität, Welt, Umwelt in sich aufzunehmen und zu kaufen. Und das klingt jetzt sehr, sehr marxistisch oder als wäre ich irgendein Aussteiger, der nicht mehr kaufen möchte. Es ist überhaupt nicht der Punkt, aber wir sind damit im Kern unseres Problems. Also wir sind zu einer Konsumgesellschaft geworden durch die neoliberale Ökonomie und wir haben einfach Realität konsumiert. Und das können wir nicht mehr machen. Also wie können wir eine andere Form des Umgehens mit Natur, mit Ressourcen tatsächlich finden, wenn wir nicht mehr konsumieren? Und das wäre für mich oder ist für mich seit Jahren eine ganz spannende Frage. Wie kommen wir aus diesem Modell der Konsumgesellschaft raus, ohne dass wir zu einer freudlosen Gesellschaft werden? Deswegen haben wir ja das Thema auch des guten Lebens uns vorgenommen, ne? Dass wir schon, also wir waren ja im Urlaub und wir haben das, wir genießen das ja und wir nehmen da ja auch Realität uns auf, aber wir konsumieren das, glaube ich, nicht mehr so, wie wir das noch vor 30 Jahren getan haben, so in dieser Hochzeit des Tourismus.
Ja, du sagst, du beschäftigst dich schon seit längerem damit. Dann wirklich, wie soll gutes Leben denn gehen? Dann in der Welt und auch mit den Herausforderungen, wie wir sie heute vorfinden. Hast du da so ein paar Empfehlungen oder Ideen?
Ja, natürlich ist da das Thema, oder so wird es in den Medien verkauft, der Achtsamkeit natürlich sehr wichtig. Versuche mir, wenn ich es mir einigermaßen leisten kann, bewusst zu machen, wie ich mit meiner Mitwelt umgehe, versuche mir bewusst zu machen, welche Konsequenzen mein Verhalten in der Realität gegenüber der Umwelt hat, versuche da auch kritisch zu sein. Wir sagten ja, Selbstsorge hat auch mit Veränderung oder Veränderungsbereitschaft sehr viel zu tun. Ich versuche mir das bewusst zu machen und versuche mich aus diesem Konsumparadigma, das ist für mich auch ein persönlicher Anspruch, aus diesem Konsumparadigma rauszuentwickeln. Und dann fehlt dir, also ne, ich betreibe Selbstsorge, gucke nach mir, mache das auch aktiv, finde das auch gut, habe ich gelernt, konnte ich früher, glaube ich, nicht. Daraus ergibt sich, dass ich mich dann auch um das, was außerhalb von mir ist, mehr sorge oder ich zumindest achtsamer darauf gucke. Und dann fehlt so ein bisschen der Begriff. Was wäre denn der Gegensatz dazu, die Welt nur so als Kaufgegenstand zu betrachten? Der Gegensatz ist natürlich, und da hat Hartmut Rosa dann im richtigen Moment den richtigen Begriff gefunden für das Buch, ist natürlich Resonanz. Also wenn wir merken, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu esoterisch, wenn wir merken, dass wir in einem Austausch- und Abhängigkeitsverhältnis zur Natur sind, dass wir Teil der Natur sind, dass wir der Natur auch gute Bedingungen geben müssen, damit es uns gut geht. Also da merkt man schon, da findet dann ein Austausch statt. Und dieser Austausch findet nicht mehr statt. Oder er hat jahrelang nicht mehr stattgefunden. Und das ist jetzt kein esoterisches Gequatsche, sondern wir haben das Verhältnis zur Natur irgendwie dann doch sehr stark verloren und müssen daran arbeiten, dass irgendwie wieder diese kaputte Beziehung irgendwie wieder zu reparieren. Und das ist meines Erachtens einer der großen, wichtigen, zentralen Punkte, weswegen wir auch bei Klimastrategien, Diskussion, Klimaschutz nicht weiterkommen, weil wir da Beziehungen nicht richtig gepflegt haben. Hört sich jetzt, das ist natürlich jetzt sehr von oben, ne? Wir müssen unsere Beziehungen verändern, aber im Grunde ist das ein wichtiger Punkt.
Ich würde sogar eher sagen, das ist ein moralischer Kompass. Das ist gar nicht von ganz oben, sondern es ist ganz basisch. Selbst eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir Teil der Natur sind, das wurde tatsächlich lange ignoriert. Ich meine, wir haben die Unschuld verloren. Also du kannst im Jahr 2024 nicht mehr, ohne wirklich absurdes Verdrängungs- und Leugnungspotenzial, kannst du nicht mehr guten Gewissens und unschuldig irgendwie konsumieren auf Teufel komm raus. Also der, wie Jeff Bezos irgendwie. Also ein Lebensstil an den Tag legen mit tausenden Tonnen CO2. Das kann man nicht mehr machen. Das geht nicht mehr. Nicht mehr unschuldig. Wir konnten es, ich glaube, die Menschen konnten es in den 70er und 80er Jahren noch. Ja, da hat zwar irgendwie Club of Rome mal ein Buch rausgebracht, aber es war noch nicht im Alltagsbewusstsein angekommen, dieses ganze Klimaproblem, die ganze CO2-Problematik. Ja, und dann konnte man meinetwegen nach, weiß ich nicht, Sri Lanka fliegen und da irgendwie All-Inclusive-Urlaub machen. Das kannst du heute noch machen, aber eigentlich nicht ohne schlechtes Gewissen oder ohne, so, das ist jetzt dieses, ohne jetzt in diese ganze Diskussion reinzukommen, kann man denn ein gutes Leben führen ohne All-Inclusive-Urlaub in Sri Lanka? Ich denke, ja. Aber das ist ja nur die eine Seite. Das ist dieses Gucken auf den Fußabdruck. Und der andere Teil des guten Lebens, und da liegt vielleicht viel mehr Potenzial drin, ist der Handabdruck. Also was tue ich, damit die Welt ein bisschen besser wird oder jedenfalls nicht schlechter wird? Wo engagiere ich mich? Wo versuche ich irgendwie durch Reden, durch Podcasts, Vorlesungen oder meinetwegen Bücher schreiben oder eben Diskussionen am Kneipentisch immer wieder zu sagen, Leute, da müssen wir was ändern. Wir können es nicht jeder für sich, kannst du machen, weniger Fleisch essen, weniger bla bla bla. Ist auch gut, aber der entscheidende Hebel wird erst in dem Moment erreicht, wenn wir diese gesellschaftlichen Strukturen anfangen zu verändern, politisch, meinetwegen auch juristisch, meinetwegen auch ökonomisch. Also da auf dieser Ebene muss was passieren. Und das ist nichts anderes, als uns der gute alte Adorno schon gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn die Strukturen und die gesellschaftlichen Bedingungen so sind, dann kannst du machen, was du willst. Du kommst da nicht raus. Ich kann doch meine Kleidung nicht mehr selber machen. Ich kann mein Essen nicht selber anbauen. Ich muss das alles kaufen, konsumieren und bin insofern Teil des Ganzen. Da gibt es keinen Ausweg.
Dieser moralische Kompass, da würde ich gern auch mit dem Blick nach vorne kurz drauf eingehen. Die Jugend, die jungen Generationen, da haben wir doch eigentlich eine ganz gute Ausgangslage, dass die sind da noch viel mehr drauf sensibilisiert auf diese Themen, die wir jetzt gesprochen haben und geben dem doch schon mal den ganzen Thema und dem Thema bedacht sein auf das, was da mit unserem Planeten passiert, doch eine viel größere Gewichtung. Da haben wir doch eigentlich eine ganz gute Ausgangslage für die Zukunft.
Da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Wenn du dir das Wahlverhalten anguckst, die wählen mit mehr Prozenten AfD als unsere Generation. Und also da gibt es natürlich wie immer solche und solche, aber dass jetzt grundsätzlich das ganze Problem sich dadurch löst, dass die Alten sterben und die junge Generation jetzt nachrückt, das würde ich sagen, funktioniert nicht automatisch. Nee. Oder wie meinst du das? Wieso ist das alles?
Wieso wird alles besser? Also, wenn du Wahlergebnis und das Thema Freiheit gleichsetzen möchtest mit dem Nachhaltigkeitsverständnis, wo ich schon behaupten möchte, dass da einfach die jüngeren Generationen noch viel mehr zum Thema Klimanotstand und Erderwärmung sensibilisiert sind drauf. Wenn du das jetzt gleichsetzen möchtest mit den Wahlen, dann gebe ich dir recht. Das war ein ganz schöner Ruckler, weil das ist persönlich meine größte, aber auch frustrierendste Überraschung, die sich zwar schon ein paar Wochen vorm Wahlkampf auch angedeutet hat, aber dann stimmt's. Aber ich möchte wirklich darauf hinaus, Umweltbewusstsein und wir können so nicht weitermachen, tragen schon die jungen Leute viel stärker mit in ihrem Herzen und richten auch ihre Lebensweisen dazu aus im Verhältnis zu den eher Älteren. Und das finde ich erstmal nach vorne geblickt eine gute Ausgangsbasis, wenn wir hier ja auch feststellen, dass wir was ändern müssen und dass das eine der Lösungen ist, über die wir heute sprechen.
Ja, wir könnten gerne mal über die Jugend genauer reden. Generation Z, das haben wir uns ja auch mal vorgenommen. Ich sehe da jetzt auch oder bin da sehr frustriert im Moment, weil mehr als ein Drittel der jungen Menschen in Thüringen und Sachsen die AfD gewählt hat. Und das können eigentlich noch keine ausgeprägten Faschisten und Nazis sein, aber sie haben die Partei gewählt und fast die Mehrheit der Jugendlichen. Und da würde ich nochmal zu unserem Thema zurückkommen, das gute Leben. Also die haben sich offensichtlich, Da spielen Social Media, TikTok eine ganz starke Rolle. Muss man mal genauer auf Zahlen gucken, vielleicht in nächster Zeit wieder. Die haben sich ja extrem abgekoppelt davon, dass sie ein Bedürfnis haben, sich mit der Natur ins Benehmen zu setzen und mit der Natur und Natur als wichtige Grundlage unserer Existenz. Das ist ja überhaupt, also das ganze Resonanzthema ist da überhaupt nicht vorhanden. Und da entsteht die Frage, weswegen das tatsächlich so ist. Also da sind politische Strukturen, ökonomische Strukturen, die tatsächlich dagegen sprechen. Und dann haben wir zusätzlich noch einen Bereich. In den USA haben wir gleiche Zahlen. Na, ganz viele junge Leute orientieren sich rechts und es sind vor allen Dingen auch Männer. Und zu Männern haben wir ja auch relativ viel geforscht vor Jahren mal und festgestellt, das ist die große, junge Männer, die große Problemzone unserer Realität. Schlechtere Schulabschlüsse, höhere Gewaltraten, höhere Selbst, alles Männer. Ne? So, und das sind Themen, die schwierig sind, aber offensichtlich, mir scheint es so zu sein, dass solche Themen wie Ökologie, die mal junge Bewegungen getragen haben, auch in den 80er Jahren, dass die bei den jungen Leuten gerade überhaupt nicht funktionieren.
Vielleicht ist das gleichzeitig möglich. Also ich würde jetzt nicht gerne auf die junge Generation jetzt die auch noch verantwortlich machen oder zum Boomern machen, sondern die sind ja erstmal die Leidtragenden einer fürchterlichen Klimaungerechtigkeit, ja, dass wir und frühere Generationen auf ihre Kosten gelebt haben. Und deswegen sind sie Teile davon, also die Fridays for Future sind sicherlich zu Recht unterwegs mit der Forderung nach Klimagerechtigkeit. Und dann gibt es welche, die wollen dieses ganze Klimathema, können es nicht mehr hören. Die gibt es natürlich auch. Und es gibt eben auch noch große, große Teile, die wir haben es mal über Zukunftsangst hatten wir hier schon mal als Thema. Wir haben epidemisch ansteigende Zahlen für Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen und weiß nicht was alles. Das hat nicht nur, aber auch noch mit Corona sich verschärft, aber das hat natürlich schon auch mit Klimaangst zu tun und dieser Frage, wir werden um unsere Zukunft betrogen. Diese Aussage, wir werden um unsere Zukunft betrogen, stimmen 60% der jungen Menschen bei in einer Umfrage, die in 10 Ländern weltweit 10.000 junge Menschen befragt. Das ist natürlich etwas, wo man sich wirklich Sorgen machen muss. Ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, da ist was dran. Ne? 75% sagen, die Zukunft ist beängstigend und so geht das weiter mit den Prozentzahlen. 56% der Menschen in diesen 10 Ländern weltweit, der jungen Menschen, haben der Aussage zugestimmt, Humanity is doomed, die Menschheit ist verdammt. So, das sitzt.
Ja, wie kriegen wir jetzt das Steuer hier rumgerissen? Bringt jetzt sicher nichts, wenn wir auf Wahlergebnisse noch rumreiten, sondern ja, es geht ja auch viel um Freiheit. So, mit dem, was du auch angeschnitten hast als Beispiel, Klaus. Ja, ohne Freiheit ist auch ein gutes Leben nicht möglich. Das definiert aber auch jeder für sich anders. Und ich frage mal so, damit wir mal unsere Taschentücher wieder beiseite legen können, wie können wir Freiheit für uns definieren im 21. Jahrhundert, sodass es auch passt mit den Thesen, die wir uns gemeinsam herausgearbeitet haben, zum guten Leben?
Werden jetzt ganz viele Bücher zum Thema Freiheit geschrieben. Wir haben auch schon drüber geredet hier, weil die Angst, glaube ich, auch vorherrscht, wenn wir die Situation des Klimawandels einigermaßen einhegen wollen, könnte das mit Freiheitsverlusten einhergehen oder das ist zumindest die spontane Wahrnehmung auch. Na, dann können wir alles nicht mehr so machen, wie wir wollen, wir werden eingeschränkt. Und das Problem des Klimawandels ist tatsächlich, dass wir Menschen darauf festschreiben müssen, dass das, was wir gegen den Klimawandel tun, einen großen Nutzen hat. Ich finde, einen sehr großen Nutzen haben könnte in der Zukunft. Aber dieser Nutzen entfaltet sich nicht morgen, sondern später, 20, 30 Jahre später. Das ist schon mal schwierig. Das ist auch der Wirtschaft schwer zu verkaufen. Die sollen ja diesen Wandel mitmachen und sollen in Technologien investieren, die uns dort in die Zukunft bringen. Aber wenn du das Gegenmittel zu diesem Doomism, ist ja mittlerweile auch ein Ismus, ne? Also diese Untergangs, Untergangserwartung. Das Gegenmittel besteht schlicht und einfach darin, Leuten, das machen wir in unserem Studiengang, machen wir das ja auch, Leuten zu erklären, was der Fall ist, was man dagegen tun kann und wie es darum steht, ob diese Maßnahmen ausreichen, ob sie funktionieren. Im Moment ist es für mich jedenfalls völlig klar, dass wir die Chance noch haben. Lass uns nicht über 1,5 oder 2% reden, aber wir haben die Chance, dass wir noch nachhaltig was verändern können. Und je früher wir das machen, umso weniger dramatisch kommen die Kipppunkte, die ganz hinten immer drohen. Und Michael Mann, bekannter Klimaforscher, hat kürzlich mal gesagt, das fand ich ganz gut. Er sagt, das größte Problem in der aktuellen Diskussion, dann wir reden immer noch eigentlich über das gute Leben, wie kommen wir dahin? Das größte Problem, was wir im Moment haben, ist nicht mehr so sehr die Klimaleugnung, sondern der Sachverhalt, dass die Leute einfach nicht mehr an die Lösung glauben. Woher das kommt, das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Die muss man aufarbeiten. Der größte Feind der Klimamaßnahmen ist nicht mehr, dass der Klimawandel geleugnet wird, sondern dass viele Leute, Klaus hat die Zahlen gerade vorgelesen, viele Leute das Gefühl haben, das hilft einfach, es geht einfach nicht mehr. Es ist völlig sinnlos und wir gucken jetzt noch, dass wir noch 30, 40 Jahre und dann wird es sehr chaotisch. Das ist der Engpass in unserer Gesellschaft, an dem wir uns im Moment befinden. Wir haben alle Technologien. Wir können Leuten erklären, wie die Wege in den nächsten Jahren sind. Aber wir haben das große Problem, dass tatsächlich jetzt schon so etwas wie Apathie bezüglich Klimamaßnahmen etc. besteht. Und dass das nochmal den Risikofaktor, dass wir die Kurve nicht kriegen, nochmal das Risiko deutlicher.
Die Freiheit könnte man sich, glaube ich, auch nehmen, vielleicht gerade in der jungen Generation, aber nicht nur, intensiv darüber nachzudenken und auch schon damit anzufangen, zu experimentieren, was denn alles alternativ möglich ist zu dem bestehenden System, in dem wir im Moment leben und das uns all diese Schwierigkeiten beschert und an dem ja auch nicht alles toll ist. Es gab doch mal so diese humoristische Formulierung, was wäre denn, wenn der ganze Klimawandel das war ein Irrtum, das war eine Erfindung oder eine Verschwörungstheorie, den gibt es überhaupt nicht und wir hätten diese ganzen Maßnahmen völlig umsonst gemacht, nämlich lebenswerte grüne Städte, weniger Umweltverschmutzung, gesunde Landwirtschaft. Das sind ja alles Dinge, die an sich das Leben auch schon besser machen, ja? Die kann man eigentlich auch machen, selbst wenn es überhaupt keinen Klimawandel gäbe. Worauf ich hinaus will, ist diese alternativen Lebensstile oder Lebensformen einfach mal ausprobieren und sich gedanklich und dann irgendwann auch faktisch verabschieden von dieser Vorstellung, dass das, was im Moment am Niedergang ist, noch auf Dauer funktioniert. Also diese Konsum- und Industriegesellschaft, wir sehen es jetzt, diese Autoindustrie, die ist in meinen Augen, ist die totgeweiht. Das ist kein Zukunftsmodell mehr. Und jetzt jammern sie alle und schreien sie alle, dass VW vielleicht hier ein Werk schließen wird. Das mag für die Betroffenen fürchterlich sein, aber mit derselben Argumentation, ich übertreibe ein bisschen, könnten wir auch jetzt wieder anfangen, die Kohleindustrie in Deutschland aufrechtzuerhalten oder zu fördern. Das sind doch alles Auslaufmodelle. Und da muss man sich doch ehrlich machen, von verabschieden und sich dann fragen, wie kann denn eine autofreie Stadt aussehen? Sehr, sehr attraktiv. Und wie können dann aber natürlich auch Unternehmensmodelle, arbeitsplatzschaffende Modelle aussehen? Und Eike, dazu hast du genug Quellen und auch selber schon geschrieben, wie viel Arbeitsplätze es schafft, wenn wir die Energiewende hinbekommen, wenn wir die Mobilitätswende hinbekommen und die ganzen anderen. Müssen wir gar nicht hier, glaube ich, alles nochmal durchdeklinieren. Das andere Leben ist denkbar und möglich und muss auch kommen. Und darin liegt ein Freiheitsgrad. Loslassen, aber dann wirklich loslassen gedanklich und auch tatsächlich, auch wenn das leicht gesagt ist, und nicht festhalten und weiter forcieren die fossile und die sonstige alte Geschichte.
Wenn du das jetzt wieder gegenschneidest zur aktuellen politischen Situation, ist es ja so, dass tatsächlich junge Leute, ich habe auch zwei Kinder, die keine kleinen Kinder mehr sind und die diese Diskussion um Klimawandel auch eher vermeiden möchten. die wissen, was passiert, aber die damit auch Schwierigkeiten haben. Also soll ich da jetzt trauern oder was ist eigentlich? Wir sind an einem Punkt, wo wir dann im Moment die Realität so ist, dass es wirklich keine Resonanz in dieser Gesellschaft gibt, die es uns ermöglicht zu erkennen, dass wir jetzt Natur anders anschauen müssen, mit Natur anders umgehen müssen. Und das können wir nur über Technologien machen. Das können wir nicht ausschließlich über Technologien machen, aber das sind Technologien ganz zentral.
Und Innovation. Richtig.
Genau. Und dieser einfache Schritt, der findet in unserer Gesellschaft nicht mehr statt. Also da, auch da ist keine Resonanz. Da ist auch kein Vertrauen. Vertrauen ist da auch nochmal ein wichtiges Thema. Robert Habeck, der Schutzpatron dieses Podcasts, hat am Wochenende im Bundestag gesagt, zum Schluss einer Rede, ich weiß gar nicht, um was es konkret ging, er hat gesagt, die Opposition beschworen, und er ist ja eigentlich immer recht cool, wenn er redet, ne? Aber wirklich beschworen, händeringend beschworen, gesagt, hören Sie auf mit dieser Technikverdrossenheit, Wärmepumpen, bla bla bla, wir kennen es alle, ne? Und er wirft der Opposition ein Verhalten vor, was man aus dem 19. Jahrhundert von den Bilderstürmern aus dem 18. Jahrhundert oder so kennt, die einfach sagen, da kommt was Neues und das werden wir auf Gedeih und Verderb, werden wir das ablehnen. Also eine völlige Halsstarrigkeit. Was hat denn das für eine, kommen wieder zurück auf die jungen Leute, was hat denn das für eine Botschaft zu jungen Leuten? Und dann bei den Technologien sehen wir nur, dass auch da Doomsaying vorherrscht. VW wird untergehen. VW-Aktie kann man jetzt kaufen, würde ich machen. Kleine Empfehlung. Ich sehe da jetzt nicht den großen Untergang. Aber VW hat seit 20 Jahren es versäumt und es einfach aus Arroganz ignoriert, über Mobilität nachzudenken und das von der Betrachtung des Autos abzukoppeln. Das ist ganz einfach. Das haben wir denen vor 20 Jahren gesagt. Und das ist ein Problem.
Ich fange uns ein, bevor wir jetzt hier in Mobilität abdriften, wo jeder, glaube ich, noch mal mehr dazu zu sagen hat. Jetzt lassen wir es gut sein. Denkt an die Selbstsorge, an euren moralischen Kompass. Und wir freuen uns auf euch. Hoffen, ihr hört auch unsere nächste Folge an. Und sagen Tschüss für heute. Ciao.